Herzlich willkommen beim Zukunftsformer-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wer sich in Rheinland-Pfalz mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt, dem ist garantiert schon einmal Michael Staden irgendwo begegnet. Er ist der zuständige Referent im Umweltministerium und ein echtes Urgestein. Wie er zu diesem spannenden Job kam und was da alles dazugehört, darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Viel Spaß. Lieber Herr Staden, schön, dass Sie heute im Zukunftsformer-Podcast zu Gast sind.
Ja, hallo.
Wie sind Sie zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung gekommen?
Ja, ein langer Weg. Ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste und habe in den 80er Jahren Geografie, genauer gesagt Geoökologie studiert und hatte also von daher schon immer ein Thema für oder ein Interesse an Umweltschutz, Umweltthemen. In der Zeit sind die Grünen gegründet worden, es gab das Waldsterben, also viele komplexe Themen, die sich gegenseitig bedingt haben, wo nicht nur das spezifische Fachwissen gefragt war, sondern einfach auch der Überblick. Und die Geografen, die kümmern sich um die ganze Erde. Und das hat viel auch mit den Grundsätzen von Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltige Entwicklung betrifft den ganzen Kontinent, die ganze Erde. Alle Menschen sollen sich nachhaltig verhalten, dass diese Erde so bleibt, wie sie ist, dass die Ressourcen nicht mehr verbraucht werden, als natürlicherweise nachwachsen. Und das war auch eigentlich ein Ansatz, um in der Geografie zu studieren, also die Erde im Blick zu halten und als Ganzes zu sehen. Nach meinem Studium bin ich dann zur Landeszentrale für Umweltaufklärung gekommen, mein erster Job. Und dort habe ich auch Themen wie nachhaltige Entwicklung bearbeiten können. Vor allem da 1992 die Weltkonferenz in Rio war. Ich habe 1990 bei der Landeszentrale angefangen und habe dann natürlich die Weltkonferenz in Rio hautnah in dem Sinne mitbekommen, dass ich quasi ein Zeitzeuge war und gemerkt habe, dass das für die Umweltszene und die Bildungslandschaft in Deutschland und der Welt ein ganz markanter Meilenstein war, der dann auch in der Arbeit, in der Umweltaufklärung, ich war ja bei der Landeszentrale für Umweltaufklärung, so heißt die, eine große Rolle spielt. Und auf der Basis habe ich dann angefangen, nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene versucht zu befördern und auch in dem Bereich Aufklärung und Bildung das Thema Nachhaltigkeit einzubringen. Das gestaltete sich am Anfang gar nicht so einfach, denn der Begriff der Nachhaltigkeit ist sehr sperrig und war dann auch noch nicht sehr verbreitet und bekannt. Gleichwohl aber für den Erhalt der Lebensgrundlage und der Welt insgesamt und für das menschliche Tun und Denken ein ganz, ganz grundsätzlich wichtiger Begriff. Und so bin ich eigentlich dahin gekommen, über diese Begriffe zu informieren. Was hat das mit unserem Lebensstil zu tun? Was heißt Nachhaltigkeit für den einzelnen Menschen? Fragestellungen, wie viel ist genug? Regionalkonferenzen zur nachhaltigen Entwicklung. All diese Dinge haben wir dann aufgebaut. Wir haben die lokale Agenda aufgebaut. Wir haben versucht, nachhaltiges Denken und Handeln in den Kommunen aufzubauen. Auch da spielte natürlich immer die Information, die Kommunikation und die Bildung eine große Rolle, um auch auf kommunaler Ebene das Thema an den Menschen zu bringen. Und das war eigentlich der erste Start, um dann auch Bildung für nachhaltige Entwicklung in späterer Zeit dann auch in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, mit Schulen weiterzuentwickeln.
Sie haben Pionierarbeit im Grunde damals auch geleistet in Rheinland-Pfalz ein Stück weit. Wie haben Sie sich denn damals gesehen im Vergleich zu Ihren Gleichaltrigen, andere Berufseinsteiger? War das ein Thema damals? Nachhaltigkeit?
Gut, ich habe natürlich jetzt erstmal meine Arbeitsstätte im Umweltministerium gehabt. Da gibt es dann schon Menschen, die auch ein gewisses Verständnis haben für das. Aber selbst da war nachhaltiges Denken und Handeln nicht unbedingt Mainstream. Auch da wurde manchmal schon geguckt, was machen die da eigentlich? Die kümmern sich um alles und nichts. Wir sind doch dafür da, Gesetze zu machen, Verordnungen zu machen, und ihr macht Öffentlichkeitsarbeit, ihr macht Bildungsangebote, ihr macht Informationen. Auf Messen ist das denn überhaupt eine Aufgabe von einem Ministerium? Also ein bisschen kritisch beäugt wurde man schon, aber im Laufe der Zeit, und das, da würde ich mal sagen, im Laufe der nächsten 20, 30 Jahre, hat sich das dann schon ein Stück weit verändert, und die Akzeptanz für das Thema ist natürlich auch gestiegen. Natürlich auch verbunden mit der Entwicklung dann auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene. Da gab es dann gab's Folgekonferenzen, Beschlüsse, auch im Wirtschaftsbereich, im Bildungsbereich. Und da ist dann die Akzeptanz für so ein Thema mehr geworden. Aber am Anfang war man schon so ein bisschen so Spezialist, Sonderling, und das Bewusstsein, was man damit machen kann und welche Bedeutung das Thema auch hat, das war erstmal noch nicht so da.
Damals im Laufe der Zeit sind ja auch die Grünen als politische Kraft, die dieses Thema sich auf die Fahnen geschrieben hat, groß geworden, bis hin zur ersten Regierungsbeteiligung 1998 auf Bundesebene. Wie haben Sie denn auch den Wandel erlebt der politischen Entscheiderinnen und Entscheider?
Also auf der einen Seite gab es natürlich die Grünen, die mit dem Umweltthema natürlich auch nah an der Nachhaltigkeit war, wobei man sagen muss, Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz, ganz klar. Das ist viel weiter zu fassen, nachhaltige Entwicklung, hat eine soziale, auch eine ökonomische Dimension, um das jetzt mal so klassischerweise verkürzt zu sagen. Aber die Nähe zum komplexen Denken, was ein Schritt vor der nachhaltigen Entwicklung immer gedacht wurde, die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, das war schon immer ein starkes Thema bei den Grünen, aber nicht nur. Also ich kann nur auch daran erinnern, dass auch Oskar Lafontaine mit seinen ökologischen Thesen eigentlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie die Grünen auch unterwegs war und da auch drüber nachgedacht hat, als quasi im Sinne von auch erste Diskussion, erste Ideen von nachhaltiger Entwicklung auch in der Politik zu platzieren. Also es war, würde ich jetzt noch nicht mal sagen, ein ganz reines Grünen-Thema. Aber mit der Zeit wurde das natürlich wichtiger, weil einfach auch die Verhältnisse sich entsprechend gewandelt haben auf der Erde. Die Ausbeutung der Rohstoffe, der Input an Schadstoffen wurde immer mehr, und man hat gemerkt, nur mit End-of-the-Pipe-Technologie, bisschen Filter hier und da einsetzen, kriegen wir das Umweltproblem nicht in den Griff, sondern es geht auch darum, zu gucken, wie produzieren wir unsere Waren und Dienstleistungen, wo kommen die her, was machen wir mit unseren Ressourcen. Und das Thema war natürlich schon immer auch in der Diskussion um nachhaltige Entwicklung da. Wir haben ja den World Overshot Day, wo man sieht, wann unsere Ressourcen bezogen auf ein Jahr, die natürlicherweise nachwachsen, erschöpft sind. In den 70er Jahren, als ich Jugendlicher war, war das am 31. Dezember. Das heißt, wir sind mit den Ressourcen klargekommen, die wir hatten. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich hatte damals auch Turnschuhe an und habe eine Jeans gehabt und Fußball gespielt und ein Rad gehabt. So richtig wahnsinnig unterschiedlich habe ich gar nicht gelebt. Mittlerweile liegen wir da mit dem World Overshot Day im Juni. Und das heißt ganz klar, wir leben massiv über unsere Verhältnisse. Und das auch, diese weltweite Dimension ist dann dazugekommen, im Gegensatz zu dem klassischen Umweltschutz, der erstmal auch nicht nur sektoral, sondern auch national gedacht worden ist. Und da haben wir halt auch gesehen, dass das, was wir produzieren bei uns und was wir konsumieren, gut ein Stück weit auch auf Kosten derjenigen geht, die woanders leben, die unsere Produkte herstellen, die wir konsumieren, in Verhältnissen, die weder sozial verträglich sind, noch umweltverträglich sind. Und das ist ein Ansatz, den nachhaltige Entwicklung ja auch aufgreift und den wir auch jetzt mittlerweile in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft akzeptiert haben, beziehungsweise erkannt haben, dass wir so groß auch denken müssen und an dieses Thema auch in der entsprechenden Art und Weise mit unserer Politik, mit dem, wie wir unser Leben gestalten, auch rangehen müssen.
Der Weg dorthin war ja durchaus lang. Damals in den 1990er Jahren, Ende des Kalten Krieges, der Sieg des Kapitalismus,
es ging als schon früh
Wirtschaftsordnung, hat natürlich auch zum Thema Produktionsweise und nachhaltige Produktionsweise durch einen großen Einfluss gehabt, bis hin auch zu der Frage, können Staaten, die bisher unterentwickelt sind, haben sie ein Anrecht darauf, diese Entwicklung auch nachzuholen? Das kommt zu der Frage, das Ökologische mit dem Ökonomischen und dem Sozialen zu versöhnen. Eine Debatte auch über die Schattenseiten der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die eine Weile brauchte, um in der Gesamtgesellschaft nach Ende des Kalten Krieges wieder salonfähig zu werden. Wie haben Sie das erlebt damals?
Es ist richtig, dass die Auseinandersetzung mit Fragen der Gerechtigkeit in unserem System, das kapitalistisch organisiert ist, gut, wir reden von sozialer Marktwirtschaft, aber ein Stück weit ist unsere Grundprämisse immer wachsen, wachsen, wachsen. Und dass da Fragen der Gerechtigkeit weltweit zu denken und auch umzusetzen, kaum machbar sind. Also das wird mittlerweile ja durchaus akzeptiert, dass klar ist, nur mit reinem Wirtschaftswachstum werden wir keine Ressourcen weltweit schonen und werden wir auch keine soziale Gerechtigkeit weltweit erreichen können. Aber das war lange Jahre kein Thema. Da hieß es immer, wer Umweltschutz will, muss es sich erstmal leisten können. Also wir müssen erstmal wirtschaftlich wachsen, um dann einen Anteil davon auch für den Umweltschutz auszugeben, ohne zu wissen oder ohne zu ahnen, dass wir natürlich unser Wirtschaftswachstum und den in Anführungszeichen Wohlstand, den wir haben, also das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, was ich nicht unbedingt nur mit Wohlstand gleichsetzen würde, entwickeln können, sondern dass dieses Wachstum natürlich auch dadurch passiert ist, und dieser Wohlstand in Anführungszeichen dadurch passiert ist, dass viele Dinge, die die Natur uns gibt, einfach nicht bezahlt worden sind. Und auch die Schäden, die dadurch verursacht worden sind, bei weitem nicht in ihrer finanziellen Dimension auch erkannt waren. Und die Grünen haben dann natürlich schon immer gesagt, Leute, wir müssen da gucken, dass wir das auch mit einpreisen. Dann kommen wir nämlich zu ganz anderen Preisen, auch von Benzin, von Milch, von allen Produkten, die wir so üblicherweise hier verbrauchen. Und wenn man da den Naturverbrauch, die Naturkosten einrechnet, haben wir ein ganz anderes System. Und dann werden auch ganz andere Verhaltensweisen und Konsumstile attraktiv. Und das hat sich mittlerweile auch über die Diskussion um Effizienz und auch Suffizienz im Rahmen der Nachhaltigkeit ein Stück weit verändert.
Greta Thunberg hat mit einem ihrer vielbeachteten Auftritte die Anklage erhoben, dass die gegenwärtigen Regierungen dieser Welt ihre Zukunft stehlen und sie zerstören. Wie haben Sie das Aufkommen dieser neuen Jugendbewegung wahrgenommen? Und haben Sie damals schon gedacht, dass es sich zu einer solchen weltweiten Bewegung, die auch nachhaltig Bestand hat bis heute, entwickeln könnte?
Also Greta Thunberg, das ist ja jetzt mal gerade anderthalb Jahre her, ungefähr seit die weltweit wahrgenommen wurde. Das ist natürlich brachial schnell. Also das, was Greta Thunberg natürlich jetzt so prononciert und so medientauglich sagt, ist teilweise auch vorher schon von anderen Jugendlichen durchaus gesagt worden. Also wenn man sich einfach mal anschaut, es gibt eine Greenpeace-Jugend, es gibt eine Bund-Jugend, es gibt eine NABU-Jugend. Auch da gab es schon lange vorher Diskussionen und Überlegungen, dass wir mit unseren Ressourcen nicht gut haushalten, dass wir das nicht gerecht machen und dass die Politik nicht in der Lage ist, in angemessenen Zeiträumen daran was zu ändern. Also ich hatte da auch, gerade auch in der Landeszentrale, ich habe da ungefähr 30, 40 Praktikanten bestimmt gehabt im Laufe der Jahre, wo ich da war, immer wieder auch mit jungen Leuten diskutiert. Von der Sache her hat die Greta Thunberg recht. Wir wissen sehr, sehr viel. Wir wissen eigentlich genug, um auch entsprechende Maßnahmen für mehr Klimaschutz, für mehr Biodiversität, für Nachhaltigkeit insgesamt hinzukriegen. Das ist ein Strukturwandel, der natürlich, Strukturwandel gab es eigentlich schon immer, von der Landwirtschaftsgesellschaft auf eine industrielle Gesellschaft, weg von der Kohle. Das sind alles Strukturwandel. Aspekte, die es auch schon immer gab und den wir jetzt auch brauchen, der tut natürlich auch manchen weh. Der muss auch, da muss man auch schauen, wie die Menschen da mitkommen. Aber letztendlich ist es so, dass auch aus meiner Sicht viel zu viele Kompromisse eingegangen werden, um den bestehenden Zustand zu erhalten. Es ist einfach so, dass man immer Angst vor der Zukunft hat, wenn sich was ändert. Der Mensch möchte immer gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann fühlt er sich am wohlsten und hat den wenigsten Stress. Und Veränderung wird auch zum großen Teil immer als bedrohlich empfunden. Nur es ist klar, die Veränderungen, die wir nicht selbst in die Wege leiten, die werden von alleine kommen und dann in einer ganz anderen Dimension, mit ganz anderen Kosten, mit ganz anderen sozialen Verwerfungen, als wenn wir das selbst gestalten können. Von daher müssen wir das machen und dafür brauchen wir auch so Leute wie die Greta Thunberg, die da einfach den Finger in die Wunde legt und den Politikern ordentlich Druck macht. Sie ist keine Entscheiderin, sie wird am Ende keine Gesetze und Verordnungen machen. Aber der Druck, der durch diese Bewegung jetzt entsteht, der einfach auch gesteuert wird und weltweit auch wahrnehmbar ist, weil diese Szene gut vernetzt ist, der wird schon dazu führen, dass wir, und das hat auch schon dazu geführt, wenn man jetzt so die Vereinbarungen sieht auf Landesebene, wann wir CO2-neutral, wann wir 100% regenerative Energien haben wollen, das ist in den letzten Zeiten, auch in der EU mit dem New Green Deal, das sind die Levels, die wir erreichen wollen, innerhalb von kürzester Zeit hochgesetzt worden. Das hat vorher 20 Jahre hat sich fast nichts getan. Und jetzt ist das Bewusstsein da, auch bei größeren politischen Einheiten doch was zu tun. Aber ist natürlich immer noch zu wenig. Und Greta Thunberg und die Wissenschaftler haben recht. Wir haben halt natürlich auch nicht mehr viel Zeit. Und das ist ein großes Dilemma, auch zur Demokratiefrage, weil wir natürlich gewählte Vertreter haben mit den entsprechenden Zyklen, mit den entsprechenden Beteiligungs- und Partizipationsformen, die dahinter stehen. Wir haben keinen König, der einfach per Ordre de Mufti befiehlt und dann wird gemacht. Und das ist auch gut so, aber das ist manchmal jetzt in der Phase, wo wir drastische Änderungen brauchen in unserem Verhalten in Richtung Klimaschutz und Biodiversität, nicht immer ganz einfach. Also wir stecken da auch ein bisschen im Dilemma und da kann ich auch manchmal ein bisschen mit den Politikern mitfühlen, weil die dann auch eigentlich wollen, aber auch systembedingt auch ein Stück weit ausgebremst werden.
Nicht jede Jugendliche und jeder Jugendlicher findet so viel Gehör wie Greta Thunberg oder ist auch nur in der Lage, seine Sorgen zu so einem großen Publikum auch zu artikulieren. Wir haben zusammen das Projekt Zukunftsformer in Rheinland-Pfalz umgesetzt, das sich auch an Jugendlichen orientiert und dort an Jugendzentren ansetzt und dort auch den Fokus darauf setzt, welche Jugendlichen sich nicht unbedingt in akademischen, hochgebildeten Kreisen bewegen. Wie sind Sie damals auf dieses Thema gestoßen und wie hat sich das entwickelt?
Also erstmal ist es so, dass auch in den nationalen Plänen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch in den Umsetzungen, die wir in Rheinland-Pfalz gemacht haben, aber auch in den Weltaktionsplänen drinsteht, dass wir Jugendliche zu maßgeblichen Agenten des Wandels machen sollen. Jugendliche nicht nur als Objekt sehen dessen, was wir mit Bildung erreichen wollen, sondern als Subjekt verstehen, die auch diesen Wandel, den ich ja eben auch schon mal diesen notwendigen Wandel, den ich ja eben angesprochen habe, auch mitgestalten. Also das ist schon mal grundsätzlich jenseits, ob das Gymnasiasten sind oder bildungsferne Schichten sind, ein Ansatz, den wir auf jeden Fall verfolgen wollen. Es gibt in der Bildungslandschaft in Schulen, aber auch im außerschulischen Bereich mittlerweile für viele, viele junge Leute Angebote, ob das bei Greenpeace ist oder bei der Bundjugend, aber auch im Geografieunterricht, in der Biologie, eine ganze, ganze Menge Ansätze, um nachhaltige Entwicklung auch kennenzulernen und damit vertraut zu werden. Es gibt aber viele junge Menschen, die nicht aufs Gymnasium gehen, die keine Greenpeace-Gruppe vor Ort haben, wo sie von den Eltern hingefahren werden. Und das sind nicht wenige. Und wir haben auf dem Standpunkt gestanden, dass wir da auch einfach mal von der Auswahl der Zielgruppe her an junge Leute rangehen, die es im Leben nicht so einfach haben, die keine ständige Betreuung haben, was die Hausaufgaben betrifft, was das Mittagessen betrifft und die oft in Jugendzentren aufschlagen und aber für die Gestaltung unserer Zukunft genauso wichtig sind, auch berücksichtigt werden müssen. Und wir schaffen nachhaltige Entwicklung nur, wenn wir Bildung auch oder die Themen auch nur zum Mainstream machen. Und zum Mainstream machen wir es nicht, wenn wir nur mit intelligenten Eliten zusammenarbeiten, sondern wenn wir das Thema so aufbereiten, dass auch Menschen, die es in der Gesellschaft nicht so einfach haben, junge Menschen, die es in der Gesellschaft nicht so einfach haben, auch einen Zugang dazu finden. Deswegen haben wir auch mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die da Kompetenz und Know-how hat, zusammengearbeitet oder wollten wir zusammenarbeiten und haben die Jugendzentren dort, wo die eben beschriebenen Menschen auch hinkommen, mit dem Thema vertraut machen und ein Angebot für die Menschen zu dem Thema auch schaffen wollen.
Welche Jugendzentren haben Sie dort eingebunden und was ist Ihnen davon besonders in Erinnerung geblieben? Was hat Sie besonders beeindruckt, auch von der Herangehensweise der Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter?
Wir sind da am Anfang hingegangen und haben natürlich erstmal gesagt, wir brauchen Modelljugendzentren, Beispiele, die Interesse haben, so ein Thema zu entwickeln. Dazu gehört auch natürlich die Schulung und Ausbildung der Pädagogen vor Ort. Und denn auch da ist natürlich nicht immer in aller Schärfe klar gewesen, wie man das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen kann und wie man es auch in dem eigenen Kontext umsetzen kann. Und der zweite Schritt war dann auch an diesen Modelljugendzentren konkrete Projekte zu entwickeln. Und zwar ganz in dem Sinne, wie ich es auch gesagt habe, die Jugendlichen zu Subjekten des Wandels machen, zu Gestaltern zu machen und mit ihnen nachhaltige Projekte aufzusetzen, die für sie relevant und interessant sind. Und Das hat meiner Meinung nach in den Jugendzentren, die dabei waren, ob das jetzt Kirn Zweibrücken, der Trier Mergener Hof in Trier oder das Lemmen in Annweiler waren, hat das sehr gut geklappt. Zu ganz unterschiedlichen Themen haben ganz unterschiedliche junge Menschen Projekte entwickelt und Kompetenzen entwickelt, ein Selbstbewusstsein entwickelt, eine Ahnung von nachhaltiger Entwicklung entwickelt, die mich wirklich überrascht hat und die mir auch gesagt hat, an dem Thema müssen wir dranbleiben und das wollen wir jetzt auch machen oder machen wir auch in den zweiten Schritt. Wir können natürlich jetzt nicht die Modell-Jugendzentren so eins zu eins im ganzen im Land, so wie wir das am Anfang gemacht haben, unterstützen, aber über die Netzwerkbildung haben wir da jetzt einen Ansatz gefunden, wie wir das doch auch in die Fläche tragen können.
Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, wo geht die Reise hin in Rheinland-Pfalz, was die Nachhaltigkeitsstrategie betrifft? Wann würden Sie sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg? Und welche Herausforderungen sehen Sie als die zentralen Hürden, die wir überwinden müssen?
Also es geht voran in Sachen Nachhaltigkeit, auch in Rheinland-Pfalz, wobei nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich glaube, dass mittlerweile mehr als in den vergangenen Jahren die Ernsthaftigkeit in der Gesellschaft, aber auch bei Politikern, sei es auf Landesebene als auf kommunaler Ebene, für die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung da ist. Das war nicht immer so. Rio 92 ist mittlerweile 28 Jahre her und die ersten 20 Jahre davon oder die ersten 25 Jahre davon war diese Ernsthaftigkeit meiner Meinung nach nicht so gegeben, wie sie hätte sein sollen. Wir sind sicherlich in den Bereichen, die mit klassischer Energieeffizienz zu tun haben, auf einem guten Weg, uns auch in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Aber auch da ist es noch ein weiter Weg, dass wir irgendwann mal CO2-neutral werden. Aber es gibt andere Themen, die von weltweit genauso wichtig sind, wie Biodiversität zum Beispiel. Und da sehe ich im Moment noch einen großen Nachholbedarf, diese Themen zu entwickeln, die auch für als eines der 17 SDG-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung weltweit auf der Agenda stehen. Da müssen wir noch eine Menge dran arbeiten. Auch was das Thema nachhaltiger Konsum betrifft, bei den Menschen vor Ort, aber auch bei den Unternehmen und Firmen, die unsere Produkte und Dienstleistungen herstellen. Da sind wir vom Bewusstsein her in der Bevölkerung, aber auch vom Bewusstsein her bei den Anbietern von Produkten nicht so weit, dass wir sagen können, wir entwickeln einen Lebensstil, der verträglich ist, der unser Klima schont, der die Artenvielfalt erhält, der die Böden erhält, der das Grundwasser schont. Da haben wir noch unsere Hausaufgaben theoretisch gemacht, aber da hängt viel auch von der Haltung der Menschen ab und das ist ein ganz dickes Brett, dem wir auch mit Bildung beikommen müssen, wo wir mit Bildung unterstützen müssen, mit Bildung und Information. Da sind wir noch ein gut Stück von dem entfernt, was ein nachhaltiges Leben ausmacht. Zum Projekt selbst, wie ich da die Zukunft sehe, wir müssen weiter die Themen in den Jugendzentren an die jungen Leute ranbringen, über Bildung, auch viel mehr in Online-Formaten mittlerweile. Wir müssen schauen, dass die Einrichtungen sich noch mehr miteinander vernetzen. Das voneinander Lernen ist total wichtig und das voneinander Lernen von ähnlichen Menschen mit ähnlichen Gedanken macht auch am meisten Spaß und da sehe ich auch eine große Aufgabe drin, so ein Projekt so zu gestalten, dass es nicht verkopft rüberkommt, dass es nicht akademisch ist, sondern dass es Spaß macht und ja, Spaß macht, genau. Spaß muss es machen, denn ohne Spaß wird sich langfristig auch in den Köpfen der Menschen nichts verändern. Man muss es tun und man muss es mit Freude tun. Und dann wird man auch gut und dann wird das auch gut.
Vielen Dank.